Ja, dann darf ich auch euch einen gesegneten Tag wünschen. Das Wetter ist ja wunderbar und wünsche euch Gottes Segen auch für diesen Gottesdienst. Der Großvater spricht seinen Enkel an, 6-jährig, und sagt: Betest du auch jeden Abend? Ja, natürlich, bete ich jeden Abend, jeden Abend. Ja, und bis es morgens früh, da bete ich nie. Ja, warum denn? Morgens habe ich keine Angst. Liebe Geschwister und Freunde, wir haben heute die Fortsetzung von dem ersten Timotheusbrief, wo wir schon einige Predigten gehört haben. Und heute trifft uns das Kapitel mit dem Gebet. Dazu kommt auch gleich die Folie. Und wir wollen das ernst nehmen, was Paulus uns sagt. Paulus spricht ja den Timotheus an, ein junger Mann, der im Dienst der Gemeinde Ephesus steht und den er anleitet und dem er das Rüstzeug gibt für diesen Dienst. Wir werden also da manches erleben, was in der Gemeinde vorkommt, was man dort tut, was man nicht tut, was gut tut und was nicht gut tut. Ja, zunächst wollen wir erstmal hören, was Paulus uns sagt. Paulus sagt: Vor allem fordere ich zu Bitten und Gebeten, zu Fürbitte und Danksagung auf, und zwar für alle Menschen, für die Herrscher und für alle, die Macht ausüben, damit wir in aller Frömmigkeit und Rechtschaffenheit ungestört und ruhig leben können. Denn das ist recht und gefällt Gott, unserem Retter. Er will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn einer ist Gott, einer auch Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich als Lösegeld hingegeben hat für alle, ein Zeugnis zur vorherbestimmten Zeit. Als dessen Verkündiger und Apostel ich eingesetzt wurde, ich sage die Wahrheit und lüge nicht, als Lehrer der Heiden im Glauben und in der Wahrheit. Gebet nach Bedarf, so wie die Bedarfshaltestelle des Omnibus bei dem kleinen 6-jährigen Jungen, er hat Angst. Ja, darf man dann beten? Ja, natürlich. Wenn ich Angst habe oder wenn ich in Not bin, sagt uns Gottes Wort, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Also ganz korrekt. Morgens hatte er keine Angst. Aber ist das eigentlich alles? Ist das alles? Nur wenn wir in Not sind, dann rufen wir und sonst nicht. Haben wir uns da auch vielleicht ein wenig wiedererkannt? Jedenfalls ich habe es dann gedacht, ja, manchmal habe ich eine Sache und komme dann darauf und sage, warum hast du da nicht eher dafür gebetet? Vergessen. Wenn wir so richtig reingenommen werden in Nöte, dann fällt es uns gleich ein in uns. Man sagt ja auch, da hilft nur beten, aber das ist zu wenig. Da ist kein Glaube hinter, wenn wir das so sagen. Beten ist mehr als nur dann beten, wenn ich Angst habe oder wenn ich in Not bin. Das Gebet kann dich verändern. Wenn du dich verändern willst, dann bete. Du wirst dich verändern. Wenn du möchtest, dass die Gesellschaft besser wird, wir sehen ja so viel Not in der Welt und so viel Ungerechtigkeit, und so viele schlimme Dinge, nicht? Dann kommt uns der Gedanke, da möchte ich mal so richtig, ja, manchmal reinfahren, aber da möchte ich mal so richtig mithelfen, dass es anders wird. Und viele junge Leute tun das auch. Ich weiß, bei meinen Enkeln ist es so. Da freut man sich drüber. Aber es gehört auch dazu, wenn ich die Welt verändern will, dann muss ich beten. Und dann muss Gemeinde beten, gemeinsam beten. Ja. Gebet ist Kontakt zu Gott, zu Jesus. Ich bin mit ihm in Verbindung. Ich kenne ihn. Ja, ich bin mit ihm fast per Du. Beten ist eine fröhliche Sache. Vielleicht ist es uns manchmal lästig, wenn es so lange dauert. Ja. Aber es ist eine fröhliche Sache. Wir dürfen beten, wir dürfen Gott preisen, wir dürfen ihn bitten, wir dürfen ihm unser Herz ausschütten, wir dürfen ihm sagen, was uns fehlt, was uns Not macht. Und beten ist Atmen der Seele, so wie wir Luft brauchen zum Leben, zum Einatmen und Ausatmen, braucht unsere Seele, unser Herz, braucht diesen Austausch im Gebet mit Jesus. Jesus hat für dich und mich gebetet, vor 2000 Jahren, hat er gesagt. Und ich bete für die, die durch ihr Wort, das Wort der Apostel, an mich glauben. Das dürfen wir uns zuschreiben. Das dürfen wir uns sagen. Ja, Jesus hat für mich gebetet. So viel vorab zum Gebet. Wir wollen, bevor wir an den Text von Paulus herangehen, wollen wir so einen kleinen Abstecher machen, so einen kleinen Ausflug. Exkursion nennt man das, ja. Und das ist also wie ein Update jetzt. Die jungen Leute verstehen das. Wir halten unseren Rechner sauber, nehmen ein Update drauf und dann bin ich sicher, dass da keiner reinkriegt und etwas macht. Und es ist gut auch für einen Gläubigen, dass wir mal ein Update machen, dass wir uns mal sammeln und sagen, was wissen wir denn über das Gebet? Wie halte ich das denn? Gibt es da noch mehr, was ich wissen sollte? Das wollen wir jetzt tun. Das ist also unser Update. Ich gehe jetzt ganz weit zurück in der Zeit, in das frühe Altertum. Menschen haben jederzeit gebetet. Damals sah das vielleicht so aus, dass man Ackerer war, hat also von dem Feld gelebt oder von der Jagd gelebt. Und dann kamen doch Schwierigkeiten mit dem Wetter und dann hat man die Götter angefleht, dass doch kein Hagel kommt und so weiter. Und haben dann auch ein Opfer gebracht, denn man dachte, man muss doch was geben, wenn man was bekommen will. Und dann haben sie geopfert und manchmal haben sie damals auch Menschen geopfert. Das hat es gegeben, sogar Kinder hat man geopfert. Schlimm. Gott hat das verboten. Wir sehen das in der Bibel, können wir das nachlesen. Es war so im Anfang, aber als Jesus dann kam, dann wurde es anders. Schon der Prophet Jesaja, der Jesus verkündet hat, hat davon gesprochen, von unser Vater. Aber es wurde erst richtig deutlich und kräftig, als Jesus kam. Und eine seiner ersten Tätigkeiten war die Bergpredigt. Und er hatte den Menschen klar gemacht, so ist das also nicht, wie ihr denkt, dass Gott einer ist, der nur darauf wartet, dass ihr was Dummes, was Schlechtes tut und der mich reinschlagen kann und euch strafen kann. Nein, Gott ist der liebende Vater, der sogar schon weiß, was ihr bedürft, wenn ihr ihn noch nicht gebeten habt. So weit geht es schon. Und das lesen wir jetzt so ein bisschen nach hier. Ja, bittet und ihr werdet bekommen. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an. Und es wird euch geöffnet werden. Drei Dinge. Bitten. Geben. Suchen. Finden. Anklopfen. Auftun. Das hängt mit unserem Leben zusammen. Und zwar mit dem Leben jedes Einzelnen. Wir bitten und Gott schenkt uns. Wir kriegen eine Gebetserhörung. Haben eine Gebetserhörung. Wir suchen. Jeder Mensch sucht eigentlich nach der Wahrheit. Das sollen wir auch. Und wir werden hier bei Gott, werden wir fündig. Wir erfahren, dass es ihn gibt. Und dann Wenn wir Frieden haben wollen mit ihm, dann klopfen wir an: Herr, nimm mich auf. Hier bin ich mit meiner Schuld. Nimm sie weg und mach aus mir einen anderen Menschen. Ja, das ist der Weg eines Christen. Wenn es hier steht, ihr sollt es anders halten, euer Vater weiß, was ihr braucht, bevor ihr ihn bittet. Anders halten, das war die Sache mit dem Plappern. Der Mensch dachte, wenn ich möglichst viel tue, dann kann ich Gott wohlstimmen. Und wir kennen das ja auch heute in unserer Zeit noch, dass man sehr viel redet und plappert und manche Gebete x-mal wiederholt. Das will Gott gar nicht. Er will, dass wir zu ihm kommen, ihm wie Kinder sagen, was uns fehlt, und er wird es uns geben. Jetzt gehe ich noch einen Schritt zurück in vergangene Zeiten. Gott schuf die Himmel und die Erde. Himmel im Plural. Mit der physikalischen Welt haben wir keine Probleme. Da sind wir inzwischen Weltmeister. Was wir inzwischen alles entdeckt haben in der Wissenschaft, was wir alles tun. Wir fahren in den Kosmos hinein und suchen andere Welten, andere Galaxien und so weiter. Und das können wir ganz gut mit dem Zollstock umgehen und mit den Geräten, die die Wissenschaft inzwischen erfunden hat. Wir wissen genau, wenn ich jetzt einen Bleistift habe und lasse ihn hier fallen, dann weiß ich genau, der fällt nach unten, nicht nach oben. Wir kennen die Naturgesetze sehr gut. Wir haben uns hier eingerichtet. Wir können uns in dieser Welt bewegen und wir erleben hier und das geht alles wunderbar. Es heißt aber, Gott schuf auch die Himmel. Und im Psalm 2, Vers 4 steht, Gott thront im Himmel. So die Vorstellung, Gott thront im Himmel. Paulus sagt zu den Athenern auf dem Areopag, und Gott ist nicht allzu weit von jedem von euch. Oder wir hören auf, dass Gott bei uns ist, und das ist auch wahr. Denn wo ist wirklich Gott zu finden? Das ist das Problem der Wissenschaft heute. Sie finden ihn nicht. Salomo, der dem Herrn einen Tempel baute, hat dann gesagt, das Haus und alle Welt kann dich, o Herr, nicht fassen. Man kann Gott nicht einsperren, ein Gebäude. Wo Gott ist, das werden wir auch gleich noch näher beleuchten. Die Himmel sind da. Die geistliche Welt, die können wir kaum packen. Ein Gagarin hat am 12.04.61, als er von seinem Flug um die Erde, er ist erster Kosmonaut, zurückkam, sagte, ich bin durch die Welten, durch das All geflogen und habe Gott nicht gefunden. Klar, würde man sagen, du kannst ihn noch nicht finden. Denn Gott ist ein Geist und wer ihn anbeten will, ihn sehen will, muss in Geist und Wahrheit zu ihm kommen. Er kann nicht mit den Messgeräten, wie wir sie hier haben, mit unseren Lupen und Ferngläsern suchen. Da suchen Menschen umsonst. Daher kommt es auch dazu, dass sie sagen, Gott gibt es nicht. Und wir haben keinen Gott gefunden. Wir kommen da nicht zurecht. Gott gibt es nicht. Wir können Gott nicht finden. Es ist eine Einbindung, eine Fiktion in Menschen, die fühlen das. Aber es ist nicht real, nicht? Und sie können einfach Gott nicht finden. Ja, so wie wir das vorstellen, können wir ihn auch nicht finden. Gott lässt sich nicht mit den Dingen dieser Welt finden. Es muss Gott aber mit festem Vertrauen widmen und darf nicht zweifeln. Wer zweifelt, gleicht den Meereswogen, die vom Wind gepeitscht hin und her getrieben werden. Das ist der Hebräerbrief. Man kann Gott nur im Glauben erreichen. Das ist die Sprache, mit der wir Gott sprechen können. Wenn ich nach China gehen wollte und wollte da im Land arbeiten, muss ich Chinesisch lernen. Und wenn ich mit Gott reden will, muss ich glauben und vertrauen lernen. Und das ist genauso real wie alle wissenschaftliche Aussage. Der Glaube ist eine reale Sache. Wir fassen Gott im Glauben. Wir dürfen ihn im Glauben anbieten und sehen und dürfen zu ihm reden. Glaube ist die Sprache, die Gott versteht. Das möchte er. Er möchte das Vertrauen haben. Er möchte dieses Verhältnis Kind-Vater haben. Er ist der Vater. Er versorgt uns. Er gibt uns, was wir bitten. Und wir dürfen uns in seine Hand legen. Wir gehen noch einen Schritt weiter. Aber Gott ist reich an Barmherzigkeit. Er hat seine ganze Liebe geschenkt, uns seine ganze Liebe geschenkt. Durch unseren Ungehorsam waren wir tot, aber er hat uns mit Christus zusammen lebendig gemacht. Bedenkt, aus reiner Gnade hat er euch gerettet. Er hat uns mit Jesus Christus vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm in die himmlische Herrschaft eingesetzt. Das ist Paulus, Epheser 2, Vers 4 bis 6. Was hat das mit Glauben zu tun? Was hat das mit Gebet zu tun? Paulus sagt, ihr seid im Grunde genommen gar nicht mehr, obwohl ihr physisch hier seid, aber ihr seid mit eurem Herzen im Himmel bei Gott. Ihr sitzt sozusagen am Tisch, am Kabinettstisch Gottes, da wo Entscheidungen fallen, wo die Welt regiert wird, da sitzt ihr mit. Ihr seid also ganz nah am Herzen Gottes. Und dann ist es leicht, wenn ich dann auch mal sagen kann, Herr, ich denke an meinen Freund, an meinen Mann, an meine Frau, die dich nicht kennt. Bitte, sprich zu ihr, lass sie begreifen, dass sie den Glauben braucht, dass sie das Vertrauen zu dir braucht, dass sie das erlebt. Nebenbei können wir also Fürbitte tun, wenn wir ganz dicht bei Gott sind. Und das sind wir. Gott möchte uns ganz nah haben, denn er hat unsere Schuld vergeben und hat uns so fähig gemacht, dabei zu sein. Sein Geist ist dabei, dass er uns die Bitten formuliert, die wir bitten können, die ihm gefallen, die nach seinem Willen sind. Er sagt ja auch, wo zwei oder drei zusammen sind in meinem Namen und mich bitten in meinem Namen, werde ich das tun. Wir wollen noch einen Schritt weitergehen. Da heißt es, darum lebe nun nicht mehr ich, sagt Paulus im Galaterbrief, sondern Christus lebt in mir. Das Leben, das ich jetzt noch in diesem vergänglichen Körper lebe, lebe ich im Vertrauen auf den Sohn Gottes, der mich seine Liebe erwiesen und sein Leben für mich gegeben hat. Das ist noch ein Schritt näher. Christus in uns. Ist das vorstellbar? Lebt Jesus Christus in dir, in mir? Bin ich erfüllt von Freude, wenn ich daran denke, er ist in mir und macht, erfreut mich das? Bin ich dafür dankbar? Oder ist das nur so ein Ausdruck, dem Paulus so ausgerutscht ist? Er muss ja irgendwas schreiben. Zu diesem Vers hat ein Bob George aus den USA, ein Evangelist, ein ganzes Buch geschrieben. Er berichtet also von seelsorgerlichen Gesprächen und das war das Hauptthema. Er sagt, viele Christen wissen zwar, dass sie erlöst sind, dass Jesus für sie gestorben ist, aber sie wissen nicht oder haben es nicht verinnerlicht, dass Christus in ihnen ist. Und das ist möglich, wenn wir wissen, er ist in uns, dann kann ich mich freuen, wenn ich daran denke. Und er wird mich auch führen, wird mich leiten und sagen, das ist dran. Bete mal dafür. Nimm mal Falte mal die Hände oder wir brauchen dazu gar nicht die Hände falten. Es gibt ja verschiedene Gebetshaltungen. Die Israeliten haben mit erhobenen Händen gebetet. Wir beten mit gefalteten Händen vielfach. Manchmal auch kniend. Aber wir dürfen einfach nur einen Gedanken sagen. Jesus ist in uns. Er hört es. Wie ist das, wenn wir Fernsehen und schlimme Dinge sehen, dass wir vielleicht sagen, Herr, erbarme dich dieser Menschen. Das ist wieder so ein für eine Dreiergruppe aus 1. Thessalonicher 5. Es befreut euch alle Zeit, betet unablässig, danksaget in allem, denn dieses ist der Wille Gottes in Christus gegen euch. Ist das überhaupt möglich? Alle Zeit beten? Geht das? Sagen, wir müssen arbeiten, wir müssen unsere Arbeit machen, wir müssen unsere Gedanken zusammenreißen, damit die Sache auch korrekt wird. Ich kann meine Arbeit nicht schludrig arbeiten. Geht das? Alle Zeit beten? Ich denke, es ist nicht damit gemeint, dass wir dann alle Zeit die Hände fallen und uns nichts tun, sondern ein Gedanke, weil Christus in uns, ein Gedanke, Herr, ändere das, versuche es zu ändern, bitte darum. Das kann bei einem Spaziergang sein. Neulich habe ich gelesen, bei dem Angeboten Allianzgebetswoche gab es so etwas, einen Gebetsspaziergang. Man geht durch die Stadt oder geht durch den Wald und betet dabei und dankt Gott und preist ihn und sieht vielleicht ein altes Mütterchen, was gekrümmt dahergeht und kaum laufen kann und sagt, Herr, erbarm dich dieser Frau. Dass wir einfach einen Gedanken an Gott schicken, Herr, tu das bitte. Dann bin ich auf etwas gestoßen, was ganz interessant ist. Es ist gar nicht so lange her. Am 27. Januar hat ein Schlagersänger, Peter Orloff, gesagt, und es wurde in der Zeitung aufgeschrieben und publiziert, der Glaube an Gott ist für mich das Wichtigste, um im Einklang mit mir selbst zu sein. Ich bete oft und bei jeder Gelegenheit, zum Beispiel beim Joggen. Beim Joggen kann man beten. Man kann jederzeit einen Gedanken an Gott schicken. Ist das nicht wunderbar? Und dürfen dann auch Erfahrungen machen. Und als letztes von unserem Ausflug, von unserem Update, möchte ich einige Fragen stellen. Wie sind unsere Erfahrungen mit dem Beten? Wir haben alle sicher Erfahrungen da. Wir kennen die Geschichte aus Apostelgeschichte 12. Die Gemeinde betete um die Freilassung des Petrus, der war im Gefängnis und sollte hingerichtet werden. Und sie beteten und es geschah ein Erdbeben oder was auch immer. Und Petrus war frei und kam an das Tor und die Rode, die Magd, die öffnete voller Freude nicht. Die sagt, Petrus steht vor der Tür und keiner glaubt es. Selbst wenn wir unsere Zweifel haben, handelt Gott. Das kennen wir. Wir wissen um andere Gebetserhörungen in der Bibel, die wir für wahr halten. Wie ist es? Die Älteren unter uns haben das erlebt vor 30 Jahren, dass eine Mauer quer durch Deutschland fiel wie die Mauer von Jericho. Menschen beteten und enthielten sich der Gewalt, ja, und beteten in großen Scharen. In Leipzig. Und die Mauer fiel. Sie war auf einmal weg. Gebetserhörung, Gott kann. Und wie sind unsere eigenen Gebetserfahrungen? Sicher haben wir auch da Dinge, wo wir sagen, da habe ich gebetet und da ist nichts passiert. Oder noch nichts passiert. Ja, es gibt auch Dinge, wo Gott zwar das Gebet hört, aber noch nichts tut. Ja. Ein Gebet von Jesus wurde auch nicht erhört. In Gethsemane, Herr, lass diesen Kelch an mir vorbeigehen. Wurde nicht erhört. Gott hatte den Plan, uns zu retten. Und da konnte er ihn nicht erhören. Und so wird es auch mit vielen Gebeten sein, die wir, wenn wir echt sind und im Glauben zu ihm sprechen, auch sagen, warte ab. Viele Gebete sind erhört worden, wenn der Beter nicht mehr lebte, hat Gott nachträglich noch dieses Gebet erhört. Wollen wir also festhalten, wir sind Gesegnete des Herrn, um zu beten, auch für andere. Und jetzt möchte ich auf den Text zurückkommen, den wir heute als Text vorliegen haben. Vor allen Dingen fordere ich, dass Bitten und Gebete und Fürbitten und Danksagung und man kann sich auch sagen Lobpreis getan werden für alle Menschen. Für alle Menschen. Gott will das durch uns, durch unsere Fürbitte. Er könnte es auch von sich aus so tun. Aber er bittet uns, ihm zu helfen, ihn zu bitten. Wir sollen beteiligt sein an der Rettung anderer Menschen. Und jetzt gehen ja demnächst die Wutrede des Glaubens auf die Straße. So ist das. Ja? Er benutzt uns dazu, Menschen zu rufen, auch vor die Frage zu stellen, willst du dich Jesus anvertrauen? Und das ist unsere Aufgabe auch als Gemeinde, auch füreinander. Man kann das pauschal sagen, so alle Menschen kann man sagen. Aber vielleicht fällt uns der ein oder andere ein, dem wir das besonders wünschen. Wir sind gewürdigt und Gott macht uns dazu fähig, Licht und Salz zu sein. Das heißt auch durch das Gebet für andere. Und dann ist hier eine besondere Situation angegeben. Auch die Herrscher und wir alle das Gebet ergreifen, die Macht ausüben, damit wir in der Frömmigkeit und Rechtschaffenheit ungestört und ruhig leben können. Ich habe jetzt nicht die Situation Ephesus studiert in dieser Zeit. Was da, vielleicht war da auch Verfolgung, aber mag sein. Aber Paulus ist ganz faktisch da, sagte, wenn die Regierung es zulassen, dass die Christen sich versammeln können und beten können, dann ist auch Ruhe da. Denn das brauchen die Christen auch. Und deswegen gilt auch nicht das Gebet heute für die Verfolgten Christen allein, sondern auch für die Machthaber, die darüber befinden. Und es ist eine ganze Menge in dieser Welt los. Wir wissen, dass Open Doors da hier sehr stark arbeitet. Und der letzte Bericht war der, dass es zugenommen hat, dass die Verfolgung schärfer geworden ist, dass einige Länder in den engsten Kreis der stark Verfolgten eingerückt sind und so weiter. Und ich veröffentliche immer dieses Bild. Alles, was grün ist, hellgrün, dunkelgrün, sind Gebiete, wo Christen verfolgt werden. Und deswegen meine ich, sollten wir das uns ansprechen lassen und sollten gerade hier heute in diesem Gottesdienst auch wie ein Mann aufstehen und sollten Gott bitten, dass er in diese Regierungen eingreift und eine Änderung schafft. Das werden wir gleich tun. Aber zunächst noch eine Zusammenfassung zu dem, was wir gelesen und gehört haben. Man kann etwas verpassen. Man kann etwas verpassen, indem man nicht begreift, dass Jesus in uns leben will. Man kann etwas verpassen, indem man überhaupt nichts mit Jesus zu tun haben will. Und das ist eine ernste Sache. Denn die Bibel spricht ganz klar von geworgen sein, gerettet sein und verloren gehen. Diese Entscheidung muss jeder Mensch selbst treffen. Daher muss er suchen und muss auch dann finden. Und Gott hat die Zusage gemacht, wenn du suchst, dann kannst du mich finden. dann kannst du über diese Schiene Glauben und Vertrauen zu mir kommen, nicht über die Wissenschaft. Das wird immer so ausgehen, Gott gibt es nicht. Du wirst es erfahren, dass es Gott gibt, wenn du dich in diesem Sinne ihm näherst. Und das kann auch heute geschehen. Wenn jemand ihn sucht, wird er ihn finden, sogar heute noch. Wir sind bevorzugte Geschöpfe, Gottes Mitarbeiter. Wir dürfen mit dem Atem, wir können segnen, wir können Gottes Geist mit einatmen und ausatmen und können mit ihm leben. Betende Menschen sind segnende Menschen. Wenn ich für andere bete und selbst wenn ich den anderen nicht kenne, kann ich ihn segnen. Wenn ich einem begegne und ihn segne, ihm Gutes tun. Dazu sind wir berufen. Wir dürfen und sollen andere segnen. Wir sollen selbst unseren Feinden vergeben. Das will geübt sein, das ist nicht leicht. Ein eigenartiger Gedanke kam mir nämlich neulich. Wenn ich von meiner Wohnung aus zum Einkaufen gehe, dann gehe ich durch die Firma Zapf durch, das ist der nächste Weg. Und dann sehe ich vor jeder Tür so ein Grüppchen stehen. Grüppchen, die also den Tabak vernichten, ja, die also im Büro nicht rauchen dürfen. Aber sie gehen dann raus und dann machen sie ein Raucherpfäuschen. Nichts Schlimmes dabei, so weiter. Aber mir kam der Gedanke, wir können ja auch mal so ein Fäuschen einlegen, aber nicht um zu rauchen, sondern zu beten. Einfach, dass man zwischendurch einmal stillhält in unserer Arbeit, sagt mal 5 Minuten, Herr, jetzt möchte ich bei dir sein. Dass wir so eine Pause öfter einlegen, das würde uns gut tun. Paulus spricht davon, Tag und Nacht habe er gebetet für andere Menschen. Tag und Nacht unablässig. Und daraus folgt die Frage, ist vielleicht mein Gebetsleben reparaturfähig oder ist da etwas zu ändern? Können wir etwas ändern? Wir werden gute Erfahrungen machen. Damit möchte ich hier abschließen und Amen sagen. Aber wir wollten, darum bitte ich, dass wir jetzt vielleicht als Gemeinde aufstehen. Und dass einige unter uns laut und deutlich für uns alle vor Gott hintreten und ihn bitten, die Situation in den vielen Ländern, noch Verfolgung stattfinden, zu ändern und da einen anderen Geist einkehren lassen. Wollen wir das tun?